Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte. Diese Aussage des Holocaust-Forschers Raoul Hilberg war auf die Täter in der deutschen Nachkriegsgesellschaft gemünzt. Sie trifft aber ebenso auf die Verfolgten und Opfer zu. Drei Autorinnen legen mit ihren Väterbiografien beredtes Zeugnis davon ab. Natascha Wudin, Barbara Honigmann und Wenke Mühleisen. Aus drei Perspektiven fügt sich so eine monströse deutsche Gewaltgeschichte zusammen, die von Schweigen geprägt war, denn die Väter haben wenig oder gar nichts erzählt. Auch wenn für ihre Töchter viele offene Fragen bleiben, ihre Erkundungen im Vaterland ergeben ein komplexes Bild von Deutschland im 20. Jahrhundert. Drei literarische Väterporträts von Sabine Voss.
Es fällt mir schwer, mir die jungen Jahre meines Vaters vorzustellen. Es ist eigentlich ganz unmöglich.
Mir ist nichts erzählt worden, bevor ich also Ende 20er Jahre war. Aber meine Behauptung ist, dass das Nicht-Erzählte mich tief beeinflusst hat. Mein ganzes Leben. Lange bevor ich es wusste.
Wenke Mühleisens Vater wurde 1916 in Slowenien geboren.
Denn da war er ja noch nicht mein Vater, sondern ein junger Mann. In einem entfernten Leben, in einer lange vergangenen Zeit.
Und dass diese retrospektive Erinnerung an etwas, was gar nicht passiert ist, aber doch war, das ist eine schwere Arbeit, aber irgendwo sehr notwendig. Es fühlt sich sehr notwendig an.
Die Opfer haben nicht gesprochen und die Täter haben natürlich sowieso nicht gesprochen. Woher sollte ich es wissen? Ich hatte ja keinerlei Bericht darüber, ich konnte auf nichts zurückgreifen.
Natascha Wudins Vater kam im Jahr 1900 in Russland zur Welt.
Die Erinnerungen, die ich an ihn habe und in denen er mit mir weiterlebt, stammen aus einer anderen, viel späteren Zeit, als er schon viel älter war.
Sie sagten immer, sie sind Emigranten. Schöner Ausdruck für das, was sie wirklich waren, nämlich Arbeitstiere.
Es gab keine Juden, die nach der Shoah irgendwo auf der Welt gelebt haben, ohne sich bewusst zu sein, dass sie Juden sind. So etwas gab es überhaupt nicht. Es konnte es auch nicht geben.
Barbara Honigmanns Vater, geboren 1903, stammt aus Darmstadt.
Aber auch die Erzählungen, die Sagen seines Lebens, über deren Wahrheit ich natürlich gar nichts weiß, haben sich in meine Erinnerung an ihn verwoben.
Drei Autorinnen erzählen die Geschichten ihrer Väter, die von Lothar, Nikolai und Georg. Gemeinsam ist ihnen, dass der Zweite Weltkrieg der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war und dass sie so manche Wahrheiten über sich mit ins Grab genommen haben.
Naja, jeder hat auch das Recht, darauf nicht alles mit allen teilen zu wollen und auch nicht unbedingt mit seiner Tochter. Und deswegen bestehe ich auch immer wieder drauf, weil es wird ja bei Lesungen und so, werde ich auch viel gefragt. Ich sage, nein, das ist nicht das Buch alles über meinen Vater, sondern das ist mein Porträt meines Vaters. Und nicht mehr und nicht weniger.
Barbara Honigmann lebt seit mehr als 3 Jahrzehnten in Straßburg, mitten in einer als besonders lebendig bekannten jüdischen Gemeinde. Ihre Auswanderung aus der DDR und die Hinwendung zum Judentum seien parallel verlaufen. Im Regal ihres Wohnzimmers steht, vielbändig, alt und kostbar aussehend, der Talmud.
Es war eigentlich ein Weg nach vorne, in die Moderne hinein. Und also es gibt so ein Bemühen, das Judentum so festzuklopfen in etwas ganz Antikem oder Mittelalterlichem. Aber inzwischen gibt es ein ganz modernes religiöses Judentum.
Barbara Honigmann entstammt väterlicherseits einer Bankiers- und Ärztedynastie aus Darmstadt, wo die jüdischen Bankiers gern ihre Töchter mit jüdischen Hofärzten des Herzogs verheirateten. Auch ein Breslauer Familienzweig war Teil des jüdischen Großbürgertums. Ihr Urgroßvater, David Honigmann, hatte einen Namen als Schriftsteller und Jurist. Wohl etabliert saßen damals die Juden im Opernparkett, fühlten sich in ihren Bürgerhäusern und Villen als echte Deutsche und waren es auch, durch Heirat, manche durch Taufe oder einfach Assimilation.
Dieser Großvater David habe uns eine miese Erbschaft hinterlassen, schrieb mir mein Vater einmal und kam darauf noch oft zurück. Die miese Erbschaft bestünde darin, dass er, der Großvater, Mit den Konventionen und Traditionen seiner Herkunft aus dem orthodoxen Judentum und dem talmudischen Studium gebrochen und sich mit naiver Gläubigkeit einer aufklärerischen Richtung verschrieben habe, nur um dann, wie wir alle, und mit alle meinte er vor allem sich selbst, zwischen den Stühlen zu landen.
Dieser Großvater, der war ja ein ganz bewusster, sehr engagierter Kämpfer für die Emanzipation. Die ist ja nicht von einem Tag zum anderen gekommen, sondern hat sich sehr schwer durchgesetzt. Aber dann, es war dann eher die nächste Generation, die dann das Judentum, das klassische Judentum oder das normative Judentum mehr oder weniger hinter sich gelassen hat und hinter sich lassen wollte. Das ist einfach auch ein Charakteristikum der säkularen Gesellschaft, dass man sich eben einfach plötzlich so selbst ganz frei erfinden konnte.
Georg heißt schlicht das Buch über ihren Vater. Ein Spross der renommierten Odenwaldschule wählte er nach dem Studium unter anderem in Prag und Berlin ein ungebundenes Leben als Journalist, ging zuerst nach Paris und schließlich als Korrespondent der Vossischen Zeitung nach London. Er war ein schillernd bohemhafter, sich nicht festlegender Charakter, der nach Ansicht seiner konservativen Verwandtschaft aus der großbürgerlichen Art schlug.
Das hat ja nur zwei Generationen gedauert praktisch, ne? Die Juden haben sich da einfach großen Illusionen hingegeben, dass sie jetzt gleichgestellt sind und sind sozusagen mit großer Euphorie in die deutsche Kultur sozusagen hinein mit fliegenden Fahnen. Und dann hat sich das eben alles bald in nichts aufgelöst, ne?
Aufgrund der nationalsozialistischen Pressegesetze muss die Vossische Zeitung 1933 schließen. Der Ullstein Verlag wird arisiert. Die Ullstein-Brüder retten ihr Leben durch Immigration. Und London wird, wie vielen anderen Juden auch, für Georg zum Exil.
Wissen Sie, ich habe immer die Juden beneidet, seltsamerweise. Die hatten ein Schicksal. Mir ging es so, dass ich irgendwie auch außerhalb war, anders war. Ich wusste aber nie warum und ich hatte kein Schicksal. Und mir ist dadurch, dass ich erfahren habe, wer meine Eltern waren, irgendwie auch ein Schicksal zugewachsen. Eine Begründung dafür, warum mir das Leben manchmal so schwer und tragisch vorkam.
Als die Amerikaner im Mai 1945 die Zwangsarbeiterlager in Leipzig befreien, ist die Mutter von Natascha Wodin im dritten Monat schwanger. Den Zwangsarbeiterinnen bei Flick waren ihre neugeborenen Kinder sofort nach der Entbindung weggenommen worden.
Hätten meine Eltern mich ein halbes Jahr früher gezeugt, hätte man mich, ihr erstes gemeinsames Kind, wahrscheinlich ebenfalls in einen Aufzuchtsraum für Bastarde gebracht.
Dort verhungerten sie zumeist, starben an Krankheiten und mangelnder Hygiene.
Und wurden am Ende irgendwo auf dem Lagergelände in einer großen Margarineschachtel vergraben. Vielleicht wäre das besser gewesen für meine Eltern. Vielleicht war dieses Kind, das sie nicht gewollt haben können, jener berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Jenes kleine, aber entscheidende Gewicht, das ein Boot sinken lässt.
Nach der Befreiung haben über Nacht Millionen von Zwangsarbeitern kein Obdach mehr.
Wenn ich mal heute noch Freunde frage, na, was glaubst du, wie viel Lager es in Deutschland gegeben hat, dann sagen sie immer, na, vielleicht 10, na, vielleicht 200. Es waren 45.000. Das muss man sich mal optisch vorstellen, was das für ein Land war. Also an jeder Ecke war ein Zwangsarbeiterlager. Ich weiß, dass in Leipzig, wo meine Eltern waren, allein 200 waren. Also eine Stadt mit 200 Lagern. Das ist eigentlich ein einziger Gulag.
Auf der Konferenz von Jalta wird die Zwangsrepatriierung aller Sowjetbürger beschlossen. In der Sowjetunion jedoch droht den Rückkehrern wegen Verdachts aktiver Kollaboration mit dem Kriegsfeind der Tod. Nur ein Häuflein Zersprengter schafft es, in Deutschland zu bleiben. Natascha Wodins Eltern gelangen irgendwie bis nach Nürnberg. Ein unverschlossener Schuppen in den Trümmern der Stadt wird ihre erste Heimstatt.
Ich weiß nicht, aus welcher Zeit meine erste bewusste Erinnerung an meinen Vater stammt. Ich sehe nur vor mir, wie er im Schuppen auf einem Feldbett liegt und schläft, angezogen, mit löchrigen Socken. Gerade eben, so fühlt es sich für mich, das Kind jedenfalls an, hat er noch mit mir gespielt und gelacht. Ich treibe das Spiel weiter, indem ich mich an ihn heranschleiche und mit den Fingern ganz sacht seine Füße unter den löchrigen Socken kitzle. Er schreckt hoch, starrt mich einen Moment mit verständnislosen Augen an, dann versetzt er mir einen Schlag von solcher Wucht, dass ich gegen die Bretterwand vis-à-vis dem Bett fliege. Von diesem Moment an habe ich einen Vater.
Mein Vater war ein ganz einfacher Mensch aus einem kleinen Ort an der Wolga. Sein Vater, so viel weiß ich, hatte einen Gemischtwarenladen.
In Kamischin, nördlich von Wolgograd, wächst Nikolai Vodin auf. Hier wird seine wunderschöne, helle, schlanke Stimme entdeckt und gefördert. Hier singt er im Kirchenchor.
Nein, ich war nie dort. Ich bin nicht sehr beweglich. Ich reise sehr ungern, halte mich meistens an meiner Schreibtischkante fest. So ist mein Leben.
Ein Schreibtisch von Natascha Vodin steht in Prenzlauer Berg. Ein zweites Domizil liegt am Schalsee in Mecklenburg, wo bereits das Buch über ihre Mutter entstand. Sein großer Erfolg ist vielleicht einem ebenso großen Versäumnis geschuldet. Bis dahin war das Leben der Zwangsarbeiter in Deutschland literarisch vollkommen unterbeleuchtet. Irgendwo in diesem Dunkel hat Natascha Vodin ihr Buch über ihren Vater genannt.
Ich weiß, dass er etwa 12, 13 war, als seine Eltern starben. Er wurde dann wahrscheinlich eins dieser vielen russischen Straßenkinder.
Noch im zaristischen Russland geboren, war Nikolai 17, als die Revolution ausbrach. Wie und wo überlebte er den Bürgerkrieg? Den Stalin-Terror, die Säuberungen, den bestialischen Hunger. Und wie den Angriffskrieg der Nazis und seine Deportation. Wie und warum wurde er zu diesem Vater, der er war?
Doch, das bin ich meinem Vater trotz allem schuldig, dass ich frage, warum. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Es gibt nicht wirklich Antwort, finde ich, ja. Aber es zeigt einfach, dass die Menschen weitergeben, was sie erlebt haben. Und mein Vater hat, glaube ich, wirklich nur Gewalt erlebt.
Das ist auch so eine Geschichte, die erst jetzt richtig so erarbeitet wird. Das Schicksal der Kinder von den sogenannten deutschen Huren. Das heißt, die Frauen, die Liebesbeziehungen mit den Deutschen hatten. Und die nicht erzählte Geschichte meiner Mutter ist ja eigentlich so eine Geschichte.
Wenke Mühleisen wuchs in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Norwegen, dem Heimatland ihrer Mutter, auf. Hat das Buch über ihren Vater auf Norwegisch geschrieben, denn sie lebt schon lange in Oslo, wo es zuerst erschien. Jetzt liegt es in deutscher Übersetzung vor.
Für mich ist es interessant, das Buch in einer österreichischen und deutschen Öffentlichkeit vorstellen zu können. Und ich fürchte mich auch ein bisschen, weil ich denke, ja, in Deutschland, die haben ja schon seit Ewigkeiten Vergangenheitsbewältigung gemacht und die wissen alle viel mehr und ich bin ja ein totaler Amateur und habe das alles so erarbeitet in meiner persönlichen Recherche.
Die führte sie schon einmal nach Berlin, wo sie gerade Freunde besucht und im Bundesarchiv wurde sie tatsächlich fündig. Aber auch im malerischen Salzkammergut und in Maribor, Slowenien, suchte sie nach der Wahrheit. Denn bereits am Beginn, als ihre Eltern sich nach dem Krieg in Norwegen begegneten, stand eine Lüge.
Mein Vater hat sich als Jugoslawe vorgestellt. Und Jugoslawen hatten in der norwegischen Bevölkerung große Sympathie, weil das waren Zwangsarbeiter. Die haben die norwegische Nordeisenbahn gebaut im Krieg.
Wahr daran ist, dass er zwar aus Slowenien stammt, seine Familie dort aber zur deutschsprachigen Minderheit gehört. Lothar Mühleisen hat deutsche Wurzeln und ist Wehrmachtssoldat auf dem Weg in alliierte Gefangenschaft.
Sie haben sich verliebt. Er hat ihr die Wahrheit erzählt. Und meine Mutter hielt an ihn fest. Auf jeden Fall haben sie uns diese Geschichte nie erzählt. Mein Vater konnte immer unter dem Deckmantel in Norwegen sein. Er war Österreicher. Österreicher waren die ersten Opfer, heißt es. Das ist ja die offizielle Geschichte. Die sind okkupiert worden, besetzt worden. Und für mich war mein Vater die ganze Kindheit lang Österreicher.
Das ist er aber erst nach dem Krieg geworden, als die Deutschen in Slowenien die Rache der neuen Regierung unter Tito traf, die Mühleisen-Familie flüchten musste und Aufnahme in Österreich fand.
Und Österreich ist ein liebes Land und die Alpen sind schön. Und meine Kindheit kommt so zurück in diesen schönen Grundlsee mit den Trachten und dieser Harmlosigkeit in diesem Tal, wo Goebbels sein Sommerhaus hatte.
Meine Augen streiften Sabines kreideweiße, frisch gebügelte Bluse. Kleine Puffärmel schwebten wie anmutige weiße Wölkchen über den sonnenbraunen Oberarmen. Um den Hals trug Sabine ein schwarzes Samtband, das ein zartes Silberschmuckstück an seinem Platz hielt. Darunter wölbte sich die nackte Haut zu den Brüsten. Die wurden von einem eng sitzenden dunkelgrünen Mieder nach oben gedrückt, dessen ziselierte Silberknöpfe in einer geraden Linie bis zu einer glatt gebügelten blassrosa Schürze reichten. Ich hatte selbst viele Male meine österreichische Dirndlschürze hinter dem Rücken zusammengebunden. Die Falten der Tracht ergossen sich großzügig über die Hüften und fielen über die Oberschenkel bis zur Mitte der glatt rasierten, nackten Sommerbeine hinab. Und während ich einen weiteren Bissen Himbeerkuchen zum Mund führte, fragte ich meine schöne Cousine mit einer Direktheit, die uns, glaube ich, beide überraschte: War Opa ein Nazi?
Allerdings. Lothar der Ältere war politischer Wortführer für die volksdeutsche Minderheit in Maribor, die nach dem Ersten Weltkrieg um ihre Identität und Privilegien fürchten musste und sich zu radikalisieren begann. Sein Sohn trat in die Fußstapfen seines Vaters, wirkte daran mit, der deutschen Besatzung den Boden zu bereiten, war an einer Deportationskommission zur Verschleppung slowenischer Einwohner beteiligt und meldete sich schließlich als Kriegsfreiwilliger zur Wehrmacht. Derweil muss Nikolai Vodin erfahren, was es heißt, Ostarbeiter in der NS-Rüstungsindustrie zu sein. Und in London, im Kreis der Exilanten, darunter viele Juden, erlebt Georg Honigmann seine Politisierung und verwandelt sich in einen Kommunisten, wie der britische Geheimdienst beobachtet und dokumentiert.
Das hing eben mit der Begegnung mit meiner Mutter zusammen und dass die in so einem kommunistischen Umfeld sich bewegte und damit waren die im Blickfeld des MI5, obwohl zu der Zeit waren die Russen und die Engländer eigentlich Verbündete, aber bitte hatten sie offensichtlich doch ihre Zweifel und die Zweifel haben sich ja auch bestätigt, nicht wahr? Weil die ganze Truppe hat eben tatsächlich für die Russen spioniert, ne?
Wieso hat Georg sich vom russischen KGB rekrutieren lassen und ein Land hintergangen, das ihm Asyl gewährt hatte? Fragt sich seine Tochter viel später, als ihr das MI5-Dossier eher zufällig unter die Augen kommt.
Die beschreiben ihn eigentlich ganz gut. Die haben das ganz gut so empfunden, dass er aus so einem gut bürgerlichen Hintergrund kommt und durch diese Verbindung mit Lizzi da in was hineingeraten ist, was er nicht wirklich gesucht hat von sich aus.
Ab jetzt wird die Partei über sein Leben verfügen. Georg und Lizzi, jüdische Kommunistin aus Wien, werden angewiesen, ausgerechnet nach Deutschland in die sowjetische Besatzungszone zu gehen.
Sie müssen einerseits sehr stark motiviert gewesen sein, da irgendwie ein neues Deutschland zu erfinden. Und andererseits hatten sie sich in ihre kommunistischen Vorstellungen hineingesteigert. Der Kommunismus ist eben internationalistisch und universalistisch und irgendwie war ihnen nicht klar, dass das alles bloß Lack war.
Und in welchem pharaonenhaften Machtgefüge sie von nun an nur noch ein winziges Schräubchen sein würden. In einer unberechenbaren Hierarchie, auf deren Stufenleiter jeder beliebig hinauf- und hinabfallen oder sich zu Tode stürzen konnte. Aber irgendwo sollte ja ein Himmel sein.
Wir müssen den Menschen neu schaffen, einen neuen Menschen schaffen. Das war auch die Befreiungsideologie der 70er Jahre, dass wenn wir uns von der bürgerlichen, kapitalistischen, patriarchalischen Gesellschaft befreien wollen, dann müssen wir auch tief mit unseren körperlichen, affektiven, emotionalen Prägungen arbeiten.
9 Jahre lang, von 1976 bis 1985, lebte Wenke Mühleisen in einer österreichischen Künstlerkommune um den Gründer Otto Mühl, die in ihrer Blütezeit 600 Mitglieder hatte.
Das waren Hippies, Künstler, Intellektuelle, Studenten und ganz gewöhnliche Leute. Sehr junge Menschen. ich würde sagen zwischen 16 und 25. Ich war 22, wie ich eingezogen bin. Und mir wurde immer klarer, weil ich eben auch immer mehr über die Kriegsgeschichte meines Vaters nachdacht habe. Aber wir waren doch alle, auf jeden Fall alle Österreicher und Deutschen, alle unsere Väter waren ja im Krieg. Darüber haben wir nie, nie, nie geredet. Und das war meine Arbeitshypothese. Okay, das ist kein Zufall.
Sie rollt in ihrem Buch »Du lebst ja auch für deine Überzeugung«, »Mein Vater, Otto Mühl und die Verwandtschaft extremer Ideologien« gleich zwei Geschichten auf, die ihres Vaters und ihre eigene. Das titelgebende Zitat entstammt einem Brief von Lothar aus dem Jahr 1982 an seine Tochter, die eine inzwischen tief involvierte Kommunardin war. Im Hintergrund stand die Hochzeit von Wenkes älterer Schwester in Norwegen mit einem Schwarzafrikaner.
Liebe Wenke, du musst nicht glauben, dass ich ein unverbesserlicher alter fanatischer Faschist und Rassist bin. Mein bester Freund war zum Beispiel ein Jude. Aber ich habe einen höllischen Krieg für mein Volk, meine Überzeugung und meine Gesellschaft, aus der ich herausgewachsen bin, mitgemacht. Da gab es keine Alternative. Ich kann nicht meine Familie verraten, indem ich einen Neger hineinschwindle und als Familienmitglied akzeptiere, weil ich sonst meine Selbstachtung verliere. Die Kommunisten nennen das Solidarität. Wir haben einen ganz altmodischen Begriff dafür, nämlich Ehre und Gewissen. Ich hoffe, Wenke, dass du mich verstehst. Du lebst ja auch für deine Überzeugung gegen den Strom.
Dieser Brief war auch eine Art Hinwendung an mich. Er stellt eine sehr schmutzige Verbindung her, die aber auch eine Realität hat. Das hat mich sehr tief getroffen. Und da habe ich gedacht, stimmt. Wir sind ins Autoritäre zurückregrediert, in das, was uns geschaffen hat. Diese freiheitliche, radikale, alternative Kommune regredierte sozusagen in eine totalitäre, autoritäre Sekte.
Trotzdem waren die 68er für mich ein ganz großer Segen. Die haben mich wirklich befreit, erlöst. Von denen habe ich zum ersten Mal gehört, dass nicht die Russen Deutschland überfallen haben, sondern dass es umgekehrt war.
Natascha Wodin beschreibt die Bundesrepublik in der Nachkriegszeit als eine Gesellschaft im Koma. Die Heranwachsende spürt ein zähes, doppeltes Schweigen. Die Deutschen schweigen über etwas anderes als die heimatlosen Ausländer, wie die ehemaligen Zwangsarbeiter jetzt offiziell heißen. Diese wohnten in primitiven, eigens für sie erbauten Nachkriegsblocks außerhalb der Stadt.
In den Häusern, wie die Deutschen sie nannten. Vielleicht diente das der Unterscheidung zwischen uns und den Zigeunern, die noch weiter draußen als wir in Holzbaracken in einem ausgetrockneten Kanalbecken wohnten. Sie standen noch eine Stufe unter uns und lösten in mir ein ähnliches Grausen aus, wie wir wahrscheinlich in den Deutschen.
Wer zum Bodensatz der Gesellschaft gehört, schweigt vor allem aus Scham, sagt Natascha Wodin.
Ich habe mich ganz genauso verhalten. Ich wollte nichts wie weg aus diesen Baracken, von diesen Menschen, diesem kleinen Grüppchen heruntergekommener, fremder Gestalten. Es war irgendein Abschaum. Dazu wollte ich nicht gehören. Ich wollte sein wie alle. Ich habe mich geschämt, ich habe mich verleugnet. Ich bin weg und habe gedacht, so, ich bin's los und nie mehr will ich damit was zu tun haben. Ich kann das mit dem Schweigen gut verstehen.
Sie ist 10 Jahre alt, als sich ihre Mutter im Oktober 1956 in der Regnitz ertränkt. Währenddessen tourt ihr Vater als Sänger im russischen Don-Kosaken-Chor durch Europa und verdient den Familienunterhalt. Der spätere Verlust seiner Singstimme ist die eine große Tragödie seines Nachkriegslebens in Deutschland. Danach fährt er jeden Tag auf einem klapprigen Fahrrad in die Fabrik. Die andere ist, dass er im Alter auch noch sein Augenlicht verliert.
Während mein Vater an den Samstagen den Badeofen anheizte, drang im Sommer aus den Fenstern das osteuropäische Sprachengewirr aus dem Hof zu uns herein. Die meisten hatten sich inzwischen ein zumindest rudimentäres Deutsch angeeignet. Bloß mein Vater hatte sich nichts angeeignet. Er sprach weiterhin nur Russisch und hatte auch in den Häusern keinen einzigen Gesprächspartner. Er blieb ein Fremder unter Fremden. Und da er zudem der Witwer einer Selbstmörderin war, umgab ihn ein tragisches Geheimnis, das niemand anzurühren wagte. Nie ging er hinaus in den Hof wie die anderen, die in kleinen Gruppen beieinander standen oder auf Bänken saßen. Er kam von der Arbeit nach Hause und setzte sich an den Küchentisch, um zu lesen. Die Welt der russischen Bücher war sein Zuhause. Dort, so schien es mir, fand sein eigentliches Leben statt.
Die Materiallage besteht eigentlich eher in den Erzählungen meines Vaters. Er hat ja viel erzählt, also immer wieder bestimmte Episoden. Ich habe ihm auch sehr viele Briefe von ihm. Also ich habe so einen riesen Karton und die sind auch sehr schön. Und die haben mich natürlich auch motiviert und inspiriert.
Es gab Themen, über die Barbara Honigmanns Vater nicht gern sprach. Über den Tod von Familienangehörigen in Theresienstadt. Über das weitere Schicksal derer, die ihr Leben retten konnten, wer wo gelandet war nach der Shoah. Aber auch über seine Erfahrungen mit dem kommunistischen Antisemitismus.
Dass die Stasi-Akte existiert hat, hat mich nicht so überrascht, dass da stand, dass er sich eben auch in den frühen 50er Jahren offensichtlich in West-Berlin erkundigt hat bei den Engländern, ob er eventuell seine alte Stelle sozusagen wieder haben könnte. Also dass es da offensichtlich mal einen Moment gab, in dem er doch sehr unsicher war, ob er da am richtigen Platz war in Ost-Berlin. Das war eine Überraschung, davon wusste ich nichts. Also das hat er wirklich nicht erzählt. Ich meine, er hätte weggehen können. Jedenfalls bis zum Bau der Mauer reichte eine S-Bahn-Fahrkarte, um sich abzusetzen, ne? Also es muss schon irgendwie auch ein bisschen in seinem Charakter gelegen haben, dass er sich da so hat unterbuttern lassen, so nenne ich das für mich, ne?
Den Kommunisten ist Georg zu bürgerlich, zu westlich, zu sehr mit verdorbenen Ideen in Berührung gekommen, zu kosmopolitisch und zu jüdisch. Denn um das Jüdische weht ein Geruch des Kapitalismus. Georg wird sein Leitmotiv, zwischen allen Stühlen zu sitzen, Zeit seines Lebens nicht los.
Er heiratete immer neu und immer wieder gelang ihm die Ehe nicht. Und nie hat er eigentlich auch etwas besessen. Er zog immer nur mit dem, was er auf dem Leib trug, von einer Ehe in die andere, wohnte in den Wohnungen der jeweiligen Frau, zwischen ihrem Mobiliar, mit ihren Büchern, verkehrte mit ihren Freunden, denn eigene Freunde hatte er nicht. Seine Besitzlosigkeit war eben auch das Leben in immer nur provisorischen Bindungen, ohne Sicherheit und Halt. Und nur der Besitz an seinen beiden Töchtern zählte für ihn wohl mehr. Er band sie fest an sich, damit sie im Jahr nicht verloren ging, und hielt immer zu ihnen.
Georg Honigmann heiratete später ein viertes Mal und wurde auf seine alten Tage noch einmal Vater. Er lebte zurückgezogen in der thüringischen Provinz und ging viel mit dem Hund spazieren. In einem seiner letzten Briefe an seine Tochter, schon aus dem Krankenhaus, zitierte er Churchill.
»I am an old man in a hurry«, das habe er zu der Ärztin gesagt, um sie an weiteren Untersuchungen und Bemühungen zu hindern. »Denn was an mir nicht stimmt, könnten wir doch für uns beide vorteilhafter bei der Obduktion feststellen.«
Kurz nach seinem 81. Geburtstag starb er. Lothar Mühleisen wurde 80 Jahre alt. Bis zuletzt hielt er an seinem Weltbild fest, blieb sich treu, wählte als norwegischer Staatsbürger die rechtspopulistische Fortschrittspartei. Nikolai Vodin aber, der als Zwangsarbeiter nach Deutschland kam, hatte ein quälend langes Ende in einem deutschen Altenheim.
Er saß in seinem mit Kissen und Windeln ausgepolsterten Sessel. Klein, grau, entrückt in die Moränenlandschaft seiner zerstörten Gefäße, in denen er den Tropfen einer unendlichen Zeit nachzulauschen schien. Entweder war es ein übermenschlicher Lebenswille, der ihn in seinem verheerten Körper festhielt, oder die Macht seiner nie ausgesprochenen Wahrheiten entließ ihn nicht aus der Welt.
Die Sagen seines Lebens, über deren Wahrheit ich nichts weiß. Drei literarische Väterporträts von Sabine Voss. Es sprachen Eva Meckbach und Christine König. Regie Stefanie Lasey, Ton Alexander Brennecke, Redaktion Dorothea Westphal.